Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe technikbegabte Shiny-Schwester.
Guten Morgen, liebe Anke. Ich habe auch gerade schon gelacht. Wir haben schon beim Anzählen, ja, waren wir schon durcheinander.
Ja, und die Kopfhörer gingen auch nicht. Für die, die nicht regelmäßig unsere Instagram-Kanäle verfolgen, soll es ja auch jemand geben. Wir hatten gestern ein Live geplant mit der Diana Steen vom Traumastudio. Hallo, liebe Diana. Und um 19 Uhr. Und die Claudia ist eigentlich technisch total fit. Die macht das alles, die schneidet Podcasts, sie weiß, wie man Reels macht. Die kann das einfach alles. Bei der Diana weiß ich es nicht, die kenne ich nicht. Die habe ich gestern kennengelernt. Und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, Technik, nicht mein Element. Und dann ging das gestern nicht mit der Einwählerei. Ich war schon völlig schweißgebadet am Telefon, habe schon die ganze Zeit so, bin zwischen den Instagram-Kanälen hin und her gehüpft, weil ich nicht weiß, wo kommt denn da eine Einladung? Poppt da irgendwas auf? Wie kriege ich denn das mit? Ich habe erst einmal in meinem Leben ein Instagram-Live gemacht, vor ungefähr 5 Jahren, mit dem Andreas Ebenhö.
Und mit mir.
Und mit dir, wir drei, genau. Aber da musste ich hier drei. Aber das war auch so ein Chaos-Ding. Da war ich in München im Lernmeer und habe nebenbei einen Kurs laufen gehabt, denen ich eine Gruppenarbeit gegeben habe, glaube ich. Oder es war die Tanja Tippmeier da, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es ging irgendwie nix. Und dann war es schon kurz nach 7 und ich meine, ich bin ja so wirklich zwanghaft pünktlich. Und dann saß ich so da und dachte mir, oh mein Gott, wir haben gesagt, 19 Uhr online, keiner ist online, ich habe keine Einladung. Ich habe keine Ahnung, wie ich jemals in dieses Live, wahrscheinlich sind die beiden schon live, Claudia und Diana reden, dann war ich schon entspannt, dann habe ich der Claudia über WhatsApp geschrieben und dann kam da auch, nee, komm nicht rein, hab keinen Ton, Diana kein Bild. So, dann sagt die Claudia, alles über WhatsApp, so nebenbei, schweißgebadet, sag ich nur. Ich war mal gut geschminkt, es war aber dann wieder gleich rum. Anke, kannst du nicht einladen? Ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Dann habe ich nebenbei so ChatGPT gefragt, wie kann man ein Insta-Live starten? Ja, drück auf dieses Plus, dann kommt das und dann drück auf den. Und oh, ich war völlig überfordert. Es hat dann doch geklappt, leider ohne Claudia. Weil, und jetzt kannst du erzählen, Technik-Goddess.
Ja, aber erstmal muss ich sagen, dass es war ja total schön vorbereitet alles. Wir haben ordentlich Werbung gemacht. Und dann sitzt du da und kommst nicht rein. Ich habe immer eine Einladung verschickt, aber die wurde nicht angenommen. Und dann denkst du so, nimm doch meine Einladung an.
Ja, wem hast du die geschickt? Also, ich habe keine gekriegt.
Oh, ja, Diana ja auch nicht am Anfang. Dann hat sie mich eingeladen, aber es ging einfach nicht durch. Es ging nicht, es hat immer wieder abgewiesen. Und ich habe mehrere Instagram-Accounts. Und bin dann von einem zum anderen geswitcht, habe gedacht, mein Gott, das muss doch irgendwie funktionieren. Am Ende hat sogar meine Tochter mir ihr Handy gegeben mit ihrem Instagram und hat gesagt, blamier mich ruhig und gib mir Tipps.
Also ich hatte echt Stress mit sowas, oh, das war gar nicht so schön, dann hat es aber ganz gut irgendwie geklappt, aber du hast einfach total gefehlt.
Ja, ich bin nicht reingekommen, weil dann natürlich hat meine Tochter nochmal einen anderen Internetnamen und das habt ihr dann auch nicht registriert, welcher das ist und was ihr dann bestätigen sollt. Aber ganz am Ende hat dann alles funktioniert und ich sag's euch, nur falls ihr dieses Problem vielleicht auch mal haben solltet, es war... vor ein paar Wochen habe ich mal wieder irgendeine Sicherheitseinstellung gemacht und habe den Zugriff für Video bei Instagram beschränkt. Mhm. Ja, und da scheint der Fehler gelegen zu haben. Weil jetzt funktioniert es nämlich. Ich habe danach noch mal ein kurzes Live gestartet und dann ging es. Ich wollte jetzt aber noch was anderes sagen. Du bist ein intrinsischer Technikgott.
Glaub mir.
Weil.
Danke, aber nein.
Du kriegst alles immer auf die Kette.
Ja, ich krieg's
dann. Du warst online, du bist hier mit mir, mit diesem Schneidprogramm. Du nimmst jetzt den Podcast auf. Ich habe noch nie erlebt, Anke, dass irgendetwas nicht funktioniert hätte. Auch wenn du am Anfang immer da, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber du weißt dir zu helfen. Du hast eine gute Selbsthilfekompetenz.
Das habe ich, ja. Ich habe eine sehr gute Selbsthilfekompetenz. Siehst du auch, wenn ich Bilder aufhänge. Ich bin auch handwerklich nicht wirklich begabt, aber letztendlich hängen die Bilder auch gerade.
Und die Löcher dahinter
nur wenn man,
sind.
Genau, immens. Wenn man so ein Bild bei mir, das ich aufgehängt habe, abnimmt, hat man so mindestens 3 Fehlversuche, sieht man dann. Sagen wir es mal so, ich kann das erstmal nicht, aber ich traue mich halt dran. Im Sinne von, ich kann das noch nicht, aber das kriege ich schon hin. Aber gestern dachte ich mir wirklich, gerade so Live-Geschichten und ich glaube, was mich am meisten irritiert hat, ist, schaue mir so gut wie nie Insta-Lives an. Aber ein paar in meinem Leben habe ich gesehen. Und das ist am Anfang immer so, bist du da, sehe ich dich, hörst du mich? Und dann dachte ich mir so, boah, Wahnsinn, hey, lern halt erst die Technik, Ronk. Und ich bin die, die sich total weit aus dem Fenster lehnt und total rummault, von wegen, kannst du es bitte erst können und dann machen? Und gestern dachte mir nur so, Anke, spuck nie nach oben. Halt einfach den Ball und hau nicht ständig irgendwelche Sachen raus, die du letztendlich dann selber nicht gebacken. Eine Lektion in Demut war das. Ich habe echt geschwitzt. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal geschwitzt habe vor Aufregung. Ich habe so Tücher.
Ja, weil die Leute kommen ja schon alle rein. Ich finde ja, man sollte das bei Instagram so machen, dass man sich erstmal im Live einrichten kann. Also quasi eine Tür zum Live-Raum wird eröffnet, aber die Menschen kommen in einen Vorraum.
Ja, natürlich.
Und man kann sich in dem Live-Raum erstmal zurechtfinden, so mit, hörst du mich? Siehst du mich? Ja, ja. Und dann machen wir auf für die Teilnehmer.
Ja.
Nein.
Nein.
Nein, es ist sofort online.
Ja, und
das heißt, jeder sieht
Wahnsinn.
Wie man so über die Brille guckt, um irgendwas lesen zu können. Und die können einem dann tief in den Nasenschlund gucken, weil man die Kamera so nah an die Nase hält.
Oh mein
hält.
Gott. Und das war so lustig, weil ich habe gestern, ich wusste dann irgendwie, bei Insta kann man irgendwie Fragen stellen. Ich wusste aber nicht, reden die dann oder was passiert dann? Und dann sehe ich so, dass so unten so Fragen oder so Anmerkungen kommen. Das war Gott sei Dank nicht viel, weil ich war so richtig gefordert. Dann dachte ich mir auch, also was schon mit Brille, dann so ein komisches Ding gebaut, dass das Handy irgendwie in Gesichtshöhe ist. Ich habe so ein Handy, so ein Stativ nicht und ich will auch keins, weil ich werde nicht irgendwie jetzt so Insta-Göttin, echt nicht.
Ich habe eins,
nein,
aber ich habe es nicht gefunden gestern.
Gerade so, dann bring's ja nicht mit. Apropos mitbringen. Ich muss es erst noch verarbeiten jetzt. Was muss ich noch zum Insta-Live sagen? Am Ende habe ich zugemacht und dann hat mich das Ding gefragt, ob ich das irgendwie speichern will. Ich so, nö, natürlich nicht. Und jetzt denke ich mir so, ich hätte es wahrscheinlich speichern sollen. Also ich habe es nicht gespeichert. Das wollte ich dann als Reel.
Ja, hättest du, aber das ist jetzt so. Da müssen wir es halt nochmal machen.
Das machst jetzt dann du mit der Diana, weil ich war ja schon.
Diana hatte ja schon am Ende gesagt, gleich kriegst du eine Aufforderung und dann fragt man dich, ob du das speichern sollst und speicher das bitte.
Nee, die hat gesagt,
das habe ich noch mitgekriegt.
Ja, sie hat gesagt, ich muss sie dann irgendwie markieren, aber da war nichts von wegen Diana markieren. Und dann dachte ich mir, von speichern hat sie nichts gesagt.
Na, ist ja auch egal, jetzt ist es weg,
ist weg
und jetzt machen wir es nochmal
mit dir. Und
vielleicht
ist es auch besser, dass es weg ist. Du hast auf jeden Fall total gefehlt. Ich habe dich aber einmal zitiert.
Aber es war ein total tolles. Es war ein ganz, ganz tolles Live. Ich habe ja die ganze Zeit mitgehört.
Was willst du denn jetzt auch anderes sagen?
Immer von
sagen?
Einem anderen Kanal. Gar nichts im Zweifel, wenn ich jetzt irgendwas nicht gut gefunden
Scheine
hätte.
Schwester, wenn
aber
du jetzt gar nichts
gut,
sagen
weißt,
würdest, dann wüsste ich, dass das viel ist.
Ja, das stimmt. Aber weißt du, wie doof das ist, wenn du weißt, du bist eigentlich in diesem Trio ja mit drin und fühlst dich ja auch die ganze Zeit angesprochen.
Ja, natürlich.
Und dann wird was gesagt, dann willst du was sagen und dann hängst du da aber und kommst nicht rein.
Gott.
Oh, das war ein ganz
doofes
Gefühl.
Da war doch der Teufel im Spiel, echt. Mein Gott. Boah, und dann dachte ich mir immer so, wie lange geht denn so ein Insta? Muss ich jetzt da noch was? Rede ich jetzt viel? Rede ich jetzt wenig? Kann ich ja steuern? Also, oh mein Gott. Also wirklich die größte Herausforderung des Tages. Und ich war noch so gechillt. Ich war gestern in der Kita und bin zurückgefahren, hatte so knapp 100 Kilometer und stand ewig im Stau. Und ich habe für wo ich normalerweise eine Stunde fahre, gestern über 2 Stunden gebraucht. Und war im Auto noch so, ja, komm, Insta live, da brauchst du nichts machen, setze dich hin, redest ein bisschen und gut ist. Und dann hatte ich noch mit meinem Bruder telefoniert und dann sagt er so, hey, Schwester, wann bist du live? Ich stelle dir ein paar Fragen, das wird schön. Und hat schon so von wegen so, wir werden Freude haben mit dir. Und
ja, wir können vielleicht die Fragen deines Bruders heute hier beantworten, die er fragen wollte.
Ach so, ja, mein Bruder hat mir erzählt, dass er mir wahrscheinlich die Frage stellen wird, wie ich denn dazu zum Thema Emanzipation stehe und zum Thema Frauenrechte, wenn ich denn nicht möchte, dass die Kinder in Krippen gehen, was ja so gar nicht wahr ist. Das habe ich ihm dann auch erklärt. Und dann habe ich ihm gesagt, das kann sie ja dann nachher fragen. Aber ich habe ihm die Frage nicht beantwortet. Ich dachte mir nur so, forder mich heraus. Mit meinem Bruder kann ich das.
Was würdest du denn antworten?
Ich bin immer noch nicht, habe das noch nicht verarbeitet mit diesem Schock gestern. Könnten wir das erst aufräumen?
Ach so, okay.
Das war ganz schlimm
ein bisschen
für mich.
Klopfen.
Ja, eigentlich.
Sollen wir ein wenig klopfen? Ja. Sollen wir eine Live-EMDR-Sitzung machen?
Die machen wir heute Abend.
Im Podcast.
Nein, das Beste, Ach, das Beste ist nämlich, es ist jetzt kurz nach 6:30 und in ein paar Stunden wirst du in den Zug steigen und wirst zu mir kommen und dann holt dich der liebe Carsten vom Bahnhof ab. Und heute Abend bist du schon da und du bist jetzt dann 2 Tage hier, weil wir morgen und übermorgen gemeinsam Seminar haben.
Da habe ich mir auch gedacht, wie schön getaktet bei uns die Sachen wieder sind. Ne? Wir haben heute Donnerstag. Wir nehmen jetzt den Podcast für Sonntag auf, der eigentlich hätte Samstag aufgenommen werden sollen, aber das ging irgendwie nicht. Und jetzt nehmen wir den heute auf, das heißt gleich im Zug. Ich weiß nur noch nicht, wie es technisch geht, muss ich den schneiden. Weil nämlich in diesem Programm, das kann ich nicht über Kopfhörer hören und ich will ja nicht, dass der halbe Zug den Podcast mithört. Das muss ich gleich erstmal googeln und rausfinden, wie ich das doch über Kopfhörer hören kann. Und dann werde ich den im Zug schneiden. Dann bin ich also bei dir angekommen, dann ist der fertig, damit ich den auch am Samstagabend hochladen kann, weil ich ja am Samstagabend wieder im Zug zurücksitze, damit der Sonntag online ist. Oh Mann.
Das heißt, wir hören dann den geschnittenen Podcast morgen auf der Fahrt von oder zurück ins Seminar, dass ich ihn gehört habe, dass ich dann noch irgendwie den Text schnell schreibe.
Ja, irgendwie so. Hm. Oder du als Einschlaf-Meditation oder so, um das dann, um den dann zu machen. Ja, kriegen wir auf jeden
Fall. Also Einschlafmeditation ist schlecht, weil ich so, muss mir ja was merken. Ich muss ja denken, muss mir ja Stichworte machen. Also gut, es ist.
Naja, stimmt, du musst ja auch Notizen
machen. Es ist gerade ein bisschen getaktet gerade. Aber ja, läuft ja alles trotzdem gut. Und ich bin auch wieder einigermaßen
Zeit hat
entspannt.
Man nicht, Zeit nimmt man sich.
Das ist so.
Oder wie
heißt
das?
Ja, es stimmt einfach auch. Wir haben bis jetzt immer eine Möglichkeit gefunden, das irgendwie gut auf die Reihe zu kriegen. Und wenn du im Zug nicht schneiden kannst, dann kannst du ja heute Abend, wenn du mit dem Carsten einen Gin Tonic trinkst, schneidest halt dann.
Na klar, schneide ich dann. Jetzt könnt ihr mir live beim Schneiden zuhören. Dann hört ihr mal, was ich hier so alles rumschneiden muss.
Ich nicht. Ich mache da was anderes.
Nein, du begleitest uns durch diesen Prozess. Mit gehangen, mit gefangen, würde ich sagen.
Nein.
Aber Anke windet sich da schon raus. Okay, okay, der Gin Tonic wird's machen. So, aber jetzt sind wir bei Minute 13 und jetzt wollen wir doch unseren ZuhörerInnen doch noch auch ein bisschen was mitgeben, worüber wir so fachsinnen. Sollen wir doch noch mal auf die Frage deines Bruders zurückkommen?
Ja, wie ich zum Thema Emanzipation stehe.
Nee, nicht ganz. Nee, das ist ja nicht die Frage gewesen. Das ist ja eine andere.
Er hat sie ja nicht wirklich gestellt. Er wollte ja, frag du.
Er wollte ja wissen, so habe ich es verstanden, wie du das denn vertreten kannst, so nach dem Motto keine Krippe und Emanzipation, wie das denn funktionieren soll.
Naja, da kennst du dich ehrlich gesagt besser aus, weil ihr mit der Gesellschaft ganz wunderbare Modelle entwickelt habt, wie man...
Nur ich hätte ja gestern nichts sagen können. Du hättest antworten müssen.
Naja, ich hätte dann gesagt, schaut mal auf die Seite der Gesellschaft, da gibt's ganz wunderbare Modelle. Da haben sich ganz viele schlaue Menschen schon Gedanken gemacht und ich stimme, kann wirklich die Ideen, die die Gesellschaft da hat, zu 100% unterstützen. Und bei mir ist einfach in dem Moment, wo Kinder in Familien sind, sage ich wieder und wieder und wieder, ich sehe mich als die Frau, die sich in dem Moment für das schwächste Glied in der Kette einsetzt, nämlich für die Kinder. Und ich wünsche mir ganz, 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 ganz stark, dass es Lösungen gibt, wo Familien eine echte Wahl haben. Die haben sie nämlich gerade nicht. Und das finde ich ein Problem.
Ganz genau.
Und ich finde,
Wahlfreiheit ist was ganz Wichtiges.
Freiheit ist was Wichtiges, ja. Freiheit einfach. Und ja. Freiheit, und da ist man bei meinem Lieblingsthema angekommen, Freiheit gibt es nur in Verbindung mit Verantwortung. Freiheit ohne Verantwortung ist, ich weiß gar nicht, fällt mir gar kein Wort dafür ein. Auf jeden Fall ein Problem für alle Beteiligten, hauptsächlich für die Kinder. Und mir bricht's das Herz, ja, wenn Menschen ihre Kinder in Krippen geben müssen, obwohl sie das gar nicht wollen, und sie sich sehr, sehr gern die ersten 2-3 Jahre ihr Kind, ihre Kinder zu Hause hätten, und es geht nicht aus finanziellen Gründen oder aus anderen Gründen. Und da würde ich mir wünschen, dass man Familien ganz anders unterstützt, eventuell auch zu Hause unterstützt, finanziell natürlich unterstützt. Es ist aber ja nicht immer das Geld. Und ich mag einfach nicht diese Zwangsbekrippung, die wir zum Teil haben. Das hat für mich mit Frauenrechten und Emanzipation am allerwenigsten zu tun. Das ist doch die totale Farce, die da gelebt wird, von wegen angeblich ist man ja viel freier, ist man nicht, wenn ich den ganzen Tag irgendwo in einem Job sitze, den ich nur mache, damit ich irgendwie überlebe. Ich rede nicht von, ich habe meinen Traumjob und das ist es doch ganz, ganz selten. Naja, dann habe ich halt irgendeinen Job, den ich mache, um genug Geld ins Haus zu bringen, damit die Familie überleben kann, alleinerziehend oder nicht alleinerziehend, spielt jetzt mal gar nicht so die Rolle. Da geht's mir in meinem Job nicht gut. Ich habe die ganze Zeit ein dauerschlechtes Gewissen, weil ich ja mein Kind eigentlich viel lieber mit meinem Kind jetzt in irgendeiner Krabbelgruppe wäre oder auf einem Spielplatz oder zu Hause oder wo auch immer. Und das ist doch totaler Betrug.
Ja, das sehe ich genauso. Ich finde auch nicht, was es mit Emanzipation zu tun haben sollte, dass man Mutterschaft nicht leben soll oder darf. Überhaupt? Ich finde Emanzipation... Ja. Ist Freiheit.
Ja, genau.
Freiheit, das zu tun, was ich möchte. Und das beinhaltet alles. Das beinhaltet für mich, ich gebe mein Kind in sichere Hände, egal in welchem Alter, und mache das, was ich wirklich will und vereinbare Familie und Beruf so, wie es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt mal Hand aufs Herz, wo ist denn das möglich? Wo ist denn tatsächlich eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich? Es ist ja, ich finde, du hast gerade diesen Begriff Zwangsbekrippung genannt und das finde ich einen sehr, sehr schönen und wichtigen Begriff. Es ist so, dass die Leute müssen, weil auch, das ist ja auch die Standardaussage, die wenigsten sagen, das ist genau das, was mein Herz erfüllt, ja, sondern die sagen, naja, wir haben halt keine andere Wahl, ja, wir müssen, ja, weil... Ja. Ne, ich muss zurück in den Job, ich mag meinen Job und wenn ich jetzt fehle 2 Jahre, was ich gerne tun würde, dann bin ich raus. Ich muss zurück, weil wir brauchen das Geld. Es ist immer ein Muss dahinter. Und für mich ist ein Muss keine Befreiung. Für mich ist ein Muss keine Wahlfreiheit. Ein Muss ist keine Freiheit, sondern es ist etwas, was ich was ich zu Lasten von etwas tun muss.
So
und ich finde es ganz schlimm,
so
es. Dass es zu Lasten der Kinder ist, zu Lasten der Jüngsten der Gesellschaft und dann auch noch in einem System, von dem wir ja wissen, dass es kurz vorm Kollaps steht. Es ist ja nicht so, dass wir Einrichtungen haben, die so ausgestattet sind, die einfach, ja, wo das Herz einem aufgeht, die es natürlich auch gibt. Aber selbst diese Einrichtungen sind für die ganz, ganz kleinen Kinder immer noch schwierig, weil ein ganz, ganz kleines Kind Mühe damit hat, eins unter vielen zu sein. Das hat die Natur so nicht vorgesehen. Und die sind in so wichtigen Entwicklungsprozessen, wo einfach viele, viele Dinge bei den Eltern, oder wir haben ja über Emanzipation gesprochen, auch bei den Müttern ausgelöst werden. Ich finde es so spannend, man hat ja auch, das haben wir im Podcast auch schon besprochen, man kann ja bildgebend feststellen, dass das mütterliche Gehirn in den ersten 2 Lebensjahren anders ausschaut in bildgebenden Verfahren, als das Gehirn einer Frau, die gerade kein Kind unter 2 Jahren hat. Das kann man sogar auch noch länger feststellen, aber das ist die Zeit, die wirklich wissenschaftlich hieb- und stichfest ist. Das heißt, da passiert ja etwas. Und wenn man diese beiden Gehirne voneinander trennt, also das Babyhirn und das Mutterhirn, da passiert etwas. Und es soll durchaus Frauen geben, die sagen, nein, diese Zeit möchte ich in einem ganz engen Kontakt mit meinem Kind verbringen. Und das ist für mich auch Emanzipation, total, dass eine Frau diese Rolle ausfüllen darf. Und dann, nachdem sie diese Rolle ausgefüllt hat, zu ihrer Zufriedenheit ausgefüllt hat, zur Zufriedenheit ihrer Familie ausgefüllt hat, dass sie dann die Möglichkeit bekommt, in ihrem Job nach dem Studium auch wieder einzusteigen. Da müssen wir doch hingucken, warum das nicht funktioniert. Aber doch nicht, warum wir Kinder in schlechte Krippen stecken sollen. Wo ist denn da der Fehler?
Der Fehler ist erstmal auch, glaube ich, da, dass ja nicht alle Familien, die ihre Kinder in Krippen bringen, jetzt irgendwie Jobs haben, wo du raus bist, wenn du mal ein Jahr nicht drin bist. Das glaube ich einfach nicht. Das ist immer so ein Hauptargument. Es gibt einfach auch Jobs, die gar nicht so begehrt sind, die immer gemacht werden müssen. Vielen Dank an alle, die auch die nicht so begehrten Jobs machen. Und es sind auch nicht nur Akademikerinnen in dem Moment oder aber Akademiker, sondern es geht einfach oft ums nackte Geld verdienen. Also die Motivation, Kinder in Krippen zu geben. Es gibt natürlich auch eine ganz bestimmte Klientel, die geben ihre Kinder dann in Krippen. Ich habe übrigens ein neues Trauma, das müssen wir wegklopfen.
Machen wir.
Erzähle ich dir gleich, welches. Und
ich kann es mir schon denken.
Ja, also da brauche ich wirklich Hilfe. Ich renne schon seit 3 Tagen drumherum und krieg's nicht hin. Eben die Kinder, die in Krippen gehen müssen, weil es ums nackte Überleben geht. Und Frauen, die gerne bei ihren Kindern sein möchten, das nicht können, weil ihnen das Geld nicht reicht. Von mir aus auch Väter, die gern bei ihren Kindern sein möchten. Das ist mir jetzt völlig geschlechtsunabhängig. Dann ist der Fehler an einer ganz anderen Ecke. Und das glaube ich eben, das ist ja auch die Krippenlüge schlechthin. Dieses Versprechen, die Kinder, frühe Bildung. Ich habe im letzten Podcast auch erzählt, die Sorge von Eltern, dass ihre Kinder sich nicht ausreichend gut entwickelt, wenn sie nicht in einer außerfamiliären Betreuung waren, und zwar spätestens ab dem ersten Lebensjahr, vielleicht eigentlich erstes Lebensjahr. Und das, also da müssen wir unbedingt, also da will ich einen Podcast dazu machen, von wegen, was ist denn frühe Bildung überhaupt? Was sind denn die Entwicklungsaufgaben von Kindern in den ersten 3 Lebensjahren? Das können wir ganz wissenschaftlich machen von mir aus. Also da haut es mir wirklich den Schalter raus, wenn da Eltern schon Angst haben, dass ihre Kinder zu Hause verblöden, um Himmels Willen nein. Und also Bindung, Vorbildung, das hat sich ja jetzt wahrscheinlich wirklich überall verbreitet. Und ich habe letzte Woche von einer Krippe, ich sage jetzt mal erfahren, ich habe es gestern auch im Insta-Live gesagt, aber war ja vielleicht nicht jeder dabei, von unseren 3 Hörern, weißt. Das ist eine sündhaft teure Krippe in einer bayerischen Großstadt, Villenviertel, tolle Einrichtung. Die Architekten, die Innenarchitekten vor allem, haben ganze Arbeit geleistet. Die Fußleiste passt zu den Uhren. Es ist schön. Du kommst rein, Nespresso-Maschine, klassische Musik. Oh mein Gott, was ein Ambiente. In diesem Ambiente haben sie vom Spielplatz den Rasen entfernt und haben Kunstrasen hingelegt. Kunstrasen. Die hätten auch Geld für Rollrasen, aber Kunstrasen liegt da. Und neben dem Kunstrasen ist dann so ein Barfußpfad, weißt schon, mit so Steinchen und Korken.
Und Rasen, damit man spürt, wie sich echter Rasen anfühlt.
Ja, das ist doch ein Moment, wo ich mir denke, sag mal, die ist immer wieder bei dem Thema zu nah an der Wand geschaukelt, oder?
Ich glaube, das ist eine Ebene, eine Empfindungsebene, auf der viele Menschen nicht sind.
Ich verstehe dich das nicht, erklär es mir.
So, dass solche Dinge, die ja fast banal wirken, wahrscheinlich ist ein Kunstrasen viel hygienischer oder keine Ahnung,
was man da so als Erklärung macht. Den kannst du Staub saugen, klar, da kannst du abends Sidolin draufsprühen.
Den kannst du Staub saugen, alles.
Kannst du putzen, so, desinfizieren, aber wenn da einer draufkotzt.
Du musst ja eine Ebene tiefer denken, wenn du wissen möchtest, oder wenn du zulassen möchtest, dass eben solche feinen sensorischen Fühlmomente von Kindern oder wenn die mit echten Sachen in Kontakt kommen, wenn die auf echtem Gras sitzen, wenn die vielleicht einen echten Regenwurm sehen, der da reingeht und wieder rausgeht, dass dieses Echte im Leben für die Entwicklung wichtig ist. Ich glaube, wenn man ein Kind hat, was vielleicht auch, und jetzt bin ich mal ganz gemein, auch so ein Projekt ist, was halt innerhalb einer Familie auch noch zu leisten ist, dann muss dieses Projekt ja auch kontrollierbar sein. Und da muss man auch für sorgen, dass hygienische Dinge und, alles muss kontrolliert sein.
Mit Projekt so meinst du Prestigekinder? Also ja, Kinder von wegen, es gehört, man hat halt ein Kind, weil es dazu gehört. Genau. Ich nenne das Prestigekinder. Genau. Und so. Jetzt werden manche wieder sagen, was nehmen die sich raus? Ich nehme mir das raus. Ich bin mir sehr sicher. Dass ich kenne viele Menschen, die haben nicht Kinder gekriegt, weil sie einen so großen Kinderwunsch hatten, sondern weil, also eins kriegen wir schon, weil eins gehört schon dazu.
Also Prestigekinder, wie auch immer Kinder. Aber ich merke halt sehr häufig, dass Kinder zu etwas anderem gemacht werden, als sie tatsächlich sind, sondern sie kommen halt klein auf die Welt, aber sie gehören halt zur Familie, sind kleine Erwachsene, die wachsen halt so mit der Zeit und viel wird nicht darüber nachgedacht, sondern so ein Kind wird schon. Aber das A, auch ein Kind ein Eigenleben hat, dass ein Kind vielleicht auch krank auf die Welt kommen kann, dass ein Kind nicht so funktioniert, wie man das vielleicht gerne hätte, dass ein Kind einfach kein Objekt ist, sondern ein Subjekt, was sich entwickeln möchte. Das ist ja für viele wirklich fremd. Also mir fehlt bei vielen Eltern die Neugierde, wer bist denn du? Also ich erlebe auch viele Eltern, die schon ihr Leben durchgeplant haben, noch bevor sie das Kind bekommen, inklusive gekauftem Haus, Autos und allem, was dann auch monatlich an Belastung da ist. Und da ist klar, dass beide Eltern in ihrem Job, den sie gerne machen, für den sie lange studiert haben, auf jeden Fall Vollzeit arbeiten werden. Und dann stelle ich mir die Frage, was ist denn, wenn irgendeine Eventualität dazwischen kommt? Ein Kind könnte vielleicht eine Diagnose haben und man müsste mit dem Kind vielleicht auch zeitweise im Krankenhaus sein. Das Kind ist vielleicht einfach sensibler als andere. Das Kind ist einfach so, wie es ist. Und passt nicht auf diesen schicken Kunstrasen. Was mache ich denn dann? Und wenn ich jetzt, wir sind so weit weg von dem zu sehen, dass ein Kind ein Individuum ist, was sich einfach entwickeln möchte. Ich weiß nicht, ob wir da jemals weiter weg von waren.
Naja, es ist halt einfach ein eigener Mensch mit eigenem Leben. Und ich glaube, es gibt keine größere Aufgabe, wie neue Menschen, also einem Menschen einfach mal das Leben zu schenken, was das schon für ein Wunder ist. Ja? Allein schwanger zu werden ist ja schon ein Wunder. Ja. Ja, und dann auch noch irgendwie diese Schwangerschaft, die muss ja auch mal bleiben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja?
Ganz genau.
Und dann einen neuen Menschen ins Leben zu begleiten. Also ich finde, das ist eine so große Aufgabe. Das ist die größte überhaupt. Also ich finde, es ist einfach auch ein wirkliches Geschenk. Und ich denke mal, ich idealisiere das jetzt total, aber ich bleib auch. Ich glaube, es ist auch wichtig, das mal wieder von dieser Seite zu sehen, um nicht immer nur die Belastungen zu sehen. Und mir kommt es momentan so vor, als würden von wegen, ja, ich liebe mein Kind schon, ich würde sterben für mein Kind, wo ich mir denke, das glaube ich manchmal nicht. Wo ich mir denke, du bist ja nicht mal bereit, für dein Kind auf weiß der Geier eventuell einen freien Nachmittag zu verzichten. Und ja, ich weiß schon, dass die Belastung groß ist. Und es ist mir jetzt auch völlig egal, ob Mutter oder Vater. Ich glaube aber, dass wenn man Kinder hat, Achtung, krasses Wort, ich glaube, es braucht Opfer für Kinder. Ich glaube halt nicht, ja, ich glaube halt einfach nicht an die Geschichte. Auch das habe ich letzte Mal schon gesagt, letzten Sonntag. Du kannst alles haben, dein Leben ist ein Picknick und ich kenne nicht einen einzigen Menschen, der nicht vom Leben einfach, naja, der nichts zu tragen hat, sagen wir es mal so. Und die Idee, es muss alles gut laufen und dieses, ich habe mein Leben schon durchgeplant, das kann nur schief gehen. So läuft Leben einfach nicht. Das Leben ist wild und unberechenbar. Und sehr zerbrechlich.
So, und das Leben ist wild, unberechenbar und sehr zerbrechlich. Und um das schaffen zu können, um das aushalten zu können, am Anfang des Podcastes hast du gesagt, ich habe gesagt, dass du eine offensichtlich gute innere Selbst, also du hast eben diese intrinsische Wissen, ich schaffe das schon, ne? Du kriegst es irgendwie.
Ja, du hast total. Auch gesagt,
wenn ich etwas noch nicht kann, dann kann ich es jetzt nicht und dann gucke ich aber, wie ich es kann. So, das ist aber etwas, was eine Fähigkeit ist, die ja in dir ist. Und diese Fähigkeit, die muss angeknipst werden, ja. Die muss ins Leben gerufen werden, die muss man wecken.
Selbstwirksamkeit, also einfach.
Genau, ein Kind kommt ja auf die Welt und hat eigentlich alle Möglichkeiten in sich. Es ist aber nicht so, dass dieses Kind automatisch diese Dinge auch entwickeln kann. Es gibt Zeitfenster, besonders in der frühen Kindheit, wo unter bestimmten Umständen, und diese Umstände müssen halt da sein, sich gewisse Dinge entwickeln können. Und zu diesen Umständen gehört eben auch, dass ein Kind möglichst stressfrei in der Nähe einer ihm sehr gut bekannten Bezugsperson ist, wo es stressfrei sein kann, seine Umgebung erforschen kann und eben diese Dinge erfahren kann, die dann zu einer Selbstwirksamkeit führen. Und das ist angelegt in den ersten 3 Lebensjahren. Also wenn ich jetzt mein Kind auf einen Kunstrasen setze und alles drumherum wirklich ganz, ganz toll ist, aber auch dort der Personalschlüssel so ist, dass nicht eine einzelne Person, an die sich mein Kind gut gebunden hat, für mein Kind zuständig ist, weil auch dort sind die Zustände so nicht, dann hat mein Kind kein Gegenüber, an dem es Selbstwirksamkeit erleben kann. Das heißt, es wird auch mickriger bleiben. Und wenn dann später die Kinder, na, ich weiß nicht und kann ich doch nicht und ich ziehe mich zurück und zweifel und die Welt und das ist doch alles irgendwie und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, dann ist das zurückzuführen auf diese frühe Zeit.
Das ist genau
der Punkt. Und wenn ein Kind halt so massiv Stress hat, wie soll das denn können? Weil stell dir mal vor, du hast jetzt heute, trennt sich dein Mann von dir. Und gleichzeitig sollst du einen neuen Job antreten. Das sind zwei so stressige Aufgaben, die dein Gehirn zu erledigen hat, dass wahrscheinlich Entwicklung dazwischen oder ich wachse jetzt über mich hinaus nicht stattfinden wird. Und ein Kind, was in einer Krippe ist und keine Bezugsperson hat, die wirklich für das Kind zuständig ist und immer unmittelbar sofort alles beantworten kann, hat genau diesen Stress. Und in der Zeit wird sich diese Entwicklungsaufgabe Selbstwirksamkeit nicht entwickeln können.
Da kann sich noch viel, ja, auf jeden Fall, und es kann sich noch viel mehr nicht entwickeln. Wenn ich mir die Kunstrasen-Kita anschaue, das ist genau das. Das ist, ich weiß, wie du sie nennen würdest. Du würdest sie nennen Glitterflitter-Einrichtung. Da ist nach außen, ja. Das ist so perfekt. Die haben eine Homepage zum Niederknien. Sie haben auch genügend Personal. Also es sind genügend Erwachsene anwesend. Betonung auf anwesend. Definitiv nicht motiviert und schon gar nicht von Zuwendungs- oder eventuell sogar von Liebe ein Stück weit motiviert. Das sind ganz, ich weiß ja, wer da ist. Das ist, ja, da macht man halt auch einen Job. Die zahlen nicht schlecht, aber es ist halt ein Job. Und in dieser, das sind vielleicht von 20 Leuten, ich würde mal sagen maximal 5, denen das Kind wirklich, wirklich wichtig ist. Die geben auch alles, aber die werden nicht lange durchhalten, weil in diesem Team, da dampft es halt einfach jetzt schon. Und ich habe gestern mit der Diana, das hast du ja gehört, wo es auch darum ging, von wegen Supervision, und zwar als Dauerzustand, ja, nicht wenn es brennt. Wenn es brennt, brauchen wir Mediation. Und da brennt es aber die ganze Zeit, es ist so eine Schwelbrandeinrichtung. Und Also allein diese Stimmung, in der die Kinder den ganzen Tag sind. Jetzt stelle ich mir gerade vor, du hast ein einjähriges Kind. Du kriegst aber, du hast Geld auch wie Heu. Und du kriegst erzählt von wegen, das ist das Beste überhaupt. Wir machen das Programm und das Programm und das Programm. Übrigens, ich rede immer noch von Grippe, gell? Wir sind immer noch bei U3. Wir haben, weiß der Geier, was für Programme und dann haben wir noch hier eine Aktion und dann haben wir noch musikalische Früherziehung und was wir alles haben und wir sind auch noch trilingual. Das ist die totale Mogelpackung und die super wohlhabenden Eltern springen da jetzt voll rein, denken, sie haben ihr Kind, sie geben ihrem Kind das Beste, was es auf dem Markt gibt. Und ich denke mir nur, Leute, ich könnte schreien und weinen. Ihr stellt euer Kind auf Kunstrasen ab. Ja, okay, es wird wahrscheinlich in keine Biene treten, aber das ist auch das einzig Gute, was dieses Kind an diesem Tag erfährt. Ansonsten ist es abgestellt mit Spitzenglitter außenrum, rosa wahrscheinlich. Es ist einfach, es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Und mir tut's wahnsinnig leid und ich denke mir so oft, du hast es vorhin gesagt, von wegen die Kinder, es ist nichts Echtes mehr da. Und das ist doch auch das Thema, das Kinder haben. Kinder sollen Spielzeug haben, um Gottes Willen. Wir müssen die nicht irgendwie gleich beschulen. Aber sie brauchen natürliches Spielzeug. Ich war gestern in einer Krippe, ich habe sofort gesehen, dass die sehr, sehr, sehr so Bauklötze haben, die so aussehen wie Äste, aber die sind alle so eingeölt bisschen. Also holt man sich wieder keinen Schliff. Wie heißt denn das bei dir? So ein Schliffer, so ein Holzstück im Finger. Wie heißt denn das, wenn man so ein kleines Holzstückchen, wenn das so abgeht vom Holz und du hast so ein, bei uns heißt es Schliffer, so ein Ding halt im Finger.
Ein Splitter,
genau. Also man kann sich da keine Splitter holen. Und dann haben sie halt schöne Holztierchen und die Kinder haben da was gebaut und du siehst sofort, oh mein Gott, ist das schön. Und es ist unfassbar teures Spielzeug. Und manchmal denke ich mir, weißt du, können wir einfach auch mit den jungen Kindern, wenig Erwachsene, einfach mal so eine Stunde in den Wald oder auf eine echte Wiese? Reicht doch. Das ist Bildung ohne Ende.
Ich stelle mir gerade, oder ich denke gerade so darüber nach, weil du sagtest, sündhaft teure Kita, Eltern, die sich das wirklich sehr gut leisten können und es auch wichtig finden, dass ihre Kinder dann dort auch versorgt werden.
Ja.
Oder nicht versorgt werden, sondern gebildet werden. Also quasi alle Möglichkeiten. Das ist ja ein guter Wille dahinter, ne? So, dass halt die Kinder alles bekommen, was sie irgendwie können, damit sie ihr möglichstes Potenzial ausbilden können. Ja. Man weiß, die Kinder lernen nie wieder so viel wie in dieser Zeit. Und dann glaubt man, wenn ich dann trilingual mein Kind dort hingebe. Es gibt ja auch Eltern, die wirklich hart arbeiten, um sich diese Kitas auch leisten zu können, weil sie glauben, ich möchte meinem Kind ein anderes Leben ermöglichen, als ich es hatte. Ich möchte, dass mein Kind wirklich alles Potenzial ausschöpft, was es hat, damit es mal vielleicht auch ein besseres Leben hat. Also ich kenne auch Menschen, die gehen hart arbeiten, nur um sich das leisten zu können. Für mich stellt sich eben eher die Frage, warum oder wie weit bin ich selber von mir weg, dass ich glaube, dass das nötig ist. Weil es ist ja dann auch so, dass ich eine ganze Ecke weggehe von dem, was mein Kind tatsächlich braucht. Nämlich diese Verbundenheit mit einem Menschen und mit diesem Menschen die Welt entdecken. Und ich bin ja überhaupt nicht dagegen, dass ein Kind auch gefördert wird in seinem Rahmen. Das gehört aber zum Beispiel in eine Krippe gar nicht. Und in eine Kita würde ich auch sagen, nicht. Sonst sind Kinder da, damit sie das entwickeln können, wo sie dann später in der Schule meinetwegen ein Förderprogramm teilnehmen können oder eben auch lernen können. Aber vorher müssen Es muss etwas entwickelt sein, damit daraus sich weiteres entwickeln kann. Warum fehlt diese Vorstellung? Warum glaubt man, man könnte den Kopf eines Kindes aufmachen, einen Trichter draufsetzen, der sehr teuer ist, und dann reinschütten? Und dann hoffen, möglichst viel in das Kind reinzutun.
Ich weiß nicht, ob doch dieses Trichterdenken noch da ist. Das glaube ich gar nicht mal so. Und ich glaube auch, dass man Kinder sehr wohl fördern kann und es auch sollte. Ich würde nur mal schauen, in welchem Alter welche Förderung. Was ist Bildung überhaupt? Man weiß zum Beispiel, dass wenn Kinder zum Beispiel Interesse an einem Klavier zeigen, wäre so um die 4 Jahre ein guter Zeitpunkt, um zum Beispiel mit einem Instrument zu starten. Und da machen das die Kinder auch sehr gern. Aber wir reden halt nicht von 4 Monaten und auch nicht von 2,4 Monaten. Und ich habe die Befürchtung, dass viele Eltern einer Lüge aufsetzen, dass sie sich selber immer weniger vertrauen und dass sie immer mehr ihr Leben an selbsternannte Experten und Expertinnen abgeben, auch ihre Kinder.
Ja.
Und ich glaube, dass Eltern denken, und das, also da zerreißt es mir fast das Herz, dass sie nicht genug sind für ihre Kinder, dass die Kinder mehr brauchen. Mhm. Und ich rede jetzt von den ganz jungen Kindern. Und da warst du ja jetzt erst in Klausur mit der Agathe Israel, wo ihr euch über die ersten 2, 3 Jahre, ich glaube das zweite Lebensjahr, unterhalten habt und auch was plant. Und es wäre doch schon wahnsinnig viel gerettet, wenn wir sagen würden, die ersten 2 Jahre werden alle Eltern, die das möchten und die das brauchen, so unterstützt, dass ihre Kinder die optimalen Bedingungen haben. Und die optimalen Bedingungen sind eben nicht 5 andere Kinder oder gar 10 andere Kinder um das Kind rum. Sondern
weil das Kind es auch noch nicht kann. Das Kind muss sich dann schon mit Dingen also es muss schon Leistungen erbringen, die es noch nicht kann.
Das heißt Dauerüberforderung, Dauerstress.
Ja. Weil so dieses Eins unter vielen zu sein und meine einzige wahre primäre Bezugsperson ist nicht in der Nähe oder die, die halt diesen Job adäquat übernimmt. Aber das muss ein Kind ja über eine lange Zeit verinnerlichen, wer diese weitere Person sein darf. Das hat es ja die ersten Monate, hat es ja gebraucht, diese eine herauszufinden. Mhm. Und es ist ja so, dass dieses kindliche System jetzt auch weiter prüft, wie verlässlich ist das denn? Wie verlässlich ist das, dass ich wirklich weiterhin in meinen Bedürfnissen so beantwortet werde, wie ich das ja von der von mir auserkorenen Person bisher erfahren habe? Und diese Verlässlichkeit ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Das ist ein, schau mal, das sind wir, jetzt können wir mal Richtung Erwachsene gehen. Diese Verlässlichkeit ist ja genau das, du hast es jetzt vorhin Selbstwirksamkeit genannt. Gestern mit meinem Technik oder unserem Technik-Super-GAU, ich weiß, ich kann mich auf mich selbst verlassen. Aber es gab halt eine Zeit in meinem Leben, da musste ich erst mal lernen und du auch und alle anderen auch. Es geht halt los mit, ich kann mich auf einen anderen verlassen. Aber wenn das nicht da ist, werde ich halt auch nicht lernen, mich auf mich selbst zu verlassen. Und dieses, ich weiß, dass ich das irgendwie hinkriege und wenn ich es nicht hinkriege, dann kann ich aber damit auch irgendwie umgehen. Das ist doch eine Kompetenz, die schulst du mal nicht kurz nach mit 45. Und da kann man zwar, ich habe das auch gestern in der Fortbildung gesagt, wir können alles irgendwie reparieren, aber wir müssen es auch nicht erst kaputt machen, wenn wir es wissen. Und wir wissen es ja jetzt. Und zwar auch schon seit ungefähr 30 Jahren. Und wir machen da gerade wirklich, wirklich, wir opfern gerade Kinder, weil wir nicht auf dem Level arbeiten, auf dem wir wissen, dass wir Fehler machen und machen sie trotzdem und zwar immer wieder und streuen da deinen geliebten Glitter oben drüber und schreiben dann hin im Namen der Emanzipation. Nein, das stimmt so einfach nicht.
Ja, ganz genau. Im Namen der Emanzipation. Ja, aber das, wie fühlt sich das denn an am Ende des Tages, wenn wir das wirklich mal zu Ende denken? Wie fühlt sich das denn an? Das fühlt sich doch nicht nach Freiheit an. Kann sich doch nicht nach Freiheit anfühlen.
Es sind ja vor allem die Kinder, die ja gar nie erleben, was Freiheit eigentlich ist. Sie sind ja im Prinzip eine ganze Kindheit durch beobachtet, gesteuert, müssen sich einem Tagesrhythmus anpassen, den ich sehr gut finde. Also ich, Rhythmen und Kinder sind mir ganz, ganz wichtig. Nur wann
zu einem Rhythmus gehört ja auch Entspannung.
Ja, vor allem auch ausprobieren. Innerhalb eines Rhythmus brauche ich ja freie Zeiten. Und in den freien Zeiten muss ich mich ausprobieren können. Ausprobieren können heißt halt für mich nicht auf Kunstrasen sitzen. Ich hoffe mal, dass sie den Weichen genommen haben. Ich stelle mir gerade vor, wenn das so ein Störrischer ist, der kratzt ja sogar.
Ja, die werden wahrscheinlich einen sehr guten genommen haben, der auch ökologisch einwandfrei ist und keine bedenklichen Schadstoffe oder so hat. Also auf solche Dinge wird ja dann geachtet. So, das ist dann im Außen schadstofffrei.
Aber dass da die Eltern nicht aufwachen. Weißt du, das ist eine Einrichtung, die kostet 1.300 Euro.
Das ist aber doch viel besser für die Eltern, denn die Eltern wissen, da kommt kein Getier raus. Da ist nichts, was mein Kind irgendwie von unten aus der Erde attackieren könnte. Da macht sich mein Kind also nicht dreckig.
Aggressiver Regenwurm, ich stelle es mir gerade vor.
Ja,
da ist schon Sandkasten. Die haben auf dem Kunstrasen, haben sie, weißt du, das sind so wahnsinnig teure Spielgeräte. Kennst du diese Spielgeräte, die so aus so Holzstämmen sind?
Ja.
Da gibt es dann so Piratenschiff und Ritterburg. Und innerhalb dieses Piratenschiffs dann ist schon Sand. Also es gibt, aber wahrscheinlich aber ist es so unter dem Sand. Weißt du, dieser feine, mit dem du nicht bauen kannst.
Und dieser wird, der nicht nass ist da drunter.
Ja, genau.
Weißt du, wo du eine Schicht wegnimmst, dann ist der schön nass. Ich fand ja immer diesen Sand, der oben war, total bescheuert.
Naja, natürlich, also was willst du mit dem machen? Weißt du, wir drehen mal noch ein bisschen höher. Die haben bestimmt so Vogelsand, der unten drunter nicht nass ist, aber dann haben sie drinnen den teuren Kinetiksand, mit dem man
formen kann.
Ja, nasser Sand.
Ja, aber von dem man jetzt auch festgestellt hat, dass er nicht mehr so einwandfrei ist. Also da sind wohl Inhaltsstoffe drin, die nicht ganz so einwandfrei sind. Es muss ja alles auch total sicher und safe und hin und her sein. Jetzt habe ich aber den Faden gerade verloren. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich noch sagen
wollte. Du hattest gerade von dem nassen Sand unten drunter, weil du den trockenen langweilig fandest.
Ich weiß, es war irgendwas davor. Aber letztendlich geht es darum, dass, so wie du eben gesagt hast, man muss sich ausprobieren dürfen. Man muss das Gefühl haben, sicher zu sein und innerhalb diesen Rahmens wirklich sich auszuprobieren. Und halt nicht, man verschließt sich ja immer mehr. Man verschließt sich ja immer mehr, wenn man eben nicht ausprobieren kann, weil man diese Selbstwirksamkeit nicht lernt. Also ich sage immer, TherapeutInnen und Coaches und, die werden zumindest nicht brotlos bleiben in den nächsten 30 Jahren, weil es viele Dinge gibt, die versorgt werden müssen. Und diese permanente Durchtaktung, so ein Kinderleben ist ja komplett durchgetaktet. Das erste Lebensjahr sind sie sehr eng mit ihren Eltern und danach geht es los. Es geht in die Krippe und mit 18, 17, ja je nachdem welches Programm man durchläuft, hat man sein Kind mit 17 Jahren mit Abitur halt da. Und manchmal ist es so, dass die Kinder halt dann ja vielleicht mal ein Jahr oder so nichts tun dürfen oder keine Ahnung was. Und dann geht es ja weiter. Es ist ja alles vorprogrammiert. Karriere, alles ist vorprogrammiert. Und es ist auch nur, ich habe jetzt gerade einen Artikel von der Zeit kommentiert auf Instagram und mein Kommentar ist irgendwie 160 Mal geliked oder geteilt worden, keine Ahnung, weil es war ein Bericht, wo es hieß, es gibt Familien, wo alle Kinder Überflieger sind. Sie machen Karrieren wie Arzt, Ingenieur oder Unternehmer verdienen viel Geld. Wie schaffen solche Familien das? So, also als erstrebenswertes Ziel. Und ich habe halt drunter geschrieben, für mich klingt dieses Ziel nicht erstrebenswert. Für mich ist erstrebenswert, dass mein Kind glücklich wird. Und wenn es das bei der Stadtreinigung auf der Straße wird, dann soll es das doch bitte tun. Und solange wir halt solche Sachen wie erstrebenswert ist, viel Geld zu verdienen, Unternehmer zu sein, an der Börse, Arzt oder keine Ahnung was zu sein, dass es erstrebenswert ist, dann haben wir echt ein gesellschaftliches Problem. Warum steht denn da nicht, mein Kind ist Sozialarbeiter, Krankenschwester, Erzieherin als erstrebenswertes Ziel, sondern erstrebenswert ist höher, weiter, schneller, mehr. Und erstrebenswert ist nicht, irgendwie vielleicht Teil der Gesellschaft zu sein und auch ein guter Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist nicht erstrebenswert.
Naja, und vor allem auch, ich gehe noch einen Schritt weiter, erstrebenswert könnte ja auch sein, dass ich meine Anlagen, dass ich weiß, vielleicht einen Sinn finde in diesem Leben. Ja. Wofür bin ich hier? Was kann ich gut? Was kann ich auch für andere Menschen tun? Und nicht nur immer dieses Egozentrische von wegen ich. Ich glaube ja immer noch, dass unsere Welt daran krankt, dass wir egozentrisch und infantile Erwachsene haben. die immer nur, es muss alles Spaß machen, es darf nichts anstrengend sein und es muss alles geschmeidig laufen. Und ja, wie gesagt, es hat uns ja hier niemand ein Picknick versprochen. Und wir dürfen uns ja hier eventuell einfach auch entwickeln. Und ich habe auch gestern in einem Seminar gesagt, wir tun manchmal so, als wäre dieses Leben die Generalprobe. Und als würde dann so, das Richtige geht dann irgendwann erst los. Ja, dieses Leben wird mit jedem Tag einen Tag kürzer. Also ja, mit der Geburt ja, beginnt das ja, Sterben. Und ja, diese Idee von wegen, ja, das mache ich später mal, wenn ich dann Zeit habe und jetzt mache ich erstmal das und dann das, wo ich mir denke, plan mal nicht so. Diese Pläne, kennst du einen einzigen Menschen, dessen Pläne, Lebenspläne aufgegangen sind?
Verändern sich doch auch ständig. Was ist denn ein Lebensplan?
Naja.
Wann wird der denn festgelegt?
Naja, es gibt ja schon Menschen, die es da, du hast es ja vorhin selbst gesagt, von wegen, wir kriegen jetzt ein Kind, dann gehen wir arbeiten, wir haben ein Haus gekauft oder gebaut und jetzt machen wir das und das und das und so sieht unser Leben aus. Und wo ich mir denke, so, ja,
meistens sind die Lebenspläne ja gesteuert. Meistens sind die Lebenspläne ja dadurch gesteuert, was wir irgendwie in unserer auch wieder primären Zeit mitgekriegt haben. Ja, was sind für uns für Erwartungen an uns gestellt?
Ja, und auch was und wünschen
richten wir
uns? Ja,
unsere Lebens.
Aber
nicht so sehr für uns. Die Lebenspläne sind ja häufiger darauf ausgerichtet, was wünschen sich andere für uns.
Eventuell auch das oder was muss ich auch anderen zeigen und beweisen oder was auch immer.
Genau, das meine ich.
Aber kennst du ein Leben?
Und nein, ich kenne keinen, weil sich diese Pläne, also total, Erfolg, jetzt sage ich selber erfolgreich, ne? Also Menschen, deren Plan dahingehend aufgegangen ist, dass sie Karriere und Geld und alles gemacht haben, aber die dann sagen, diese innere Leere ist nie weggegangen. Ich habe das zwar geschafft, was ich mir vorgenommen habe, ich habe die Schule gut abgeschlossen, ich habe studiert, ich habe promoviert, ich habe dies oder jenes gemacht, aber diese Leere, die ist nicht weggegangen, weil ich nämlich auf dem Weg, also die Leute, die es nicht schaffen, sich auf diesem Weg mitzunehmen, die werden irgendwann kreuzunglücklich. Und es gibt natürlich auch die Menschen, die das schaffen, sich da mitzunehmen. Und das ist sehr wunderbar. Das ist ja total toll, wenn jemand weiß, was er will und diesen Weg geht und immer wieder ein bisschen justiert und im Großen und Ganzen glücklich ist mit seinem Leben.
Das ist wunderbar. Nur ich glaube, dass du halt glücklich kannst du, ich weiß auch gar nicht, ob das Ziel immer dieses Glücklichsein.
Ich definiere es vielleicht mal so, was ich jetzt für mich damit meine. Ich meine, dass Glücklichsein das ist, dass ich eine innere Zufriedenheit spüren kann.
Ja, okay, ja, da gehe ich mit.
So,
ja.
Ne, das ist für mich Glück. Und eine innere Zufriedenheit kann ich aber auch spüren, wenn im äußeren Dinge nicht so glücklich
das
sind.
Das ist es,
da
genau.
Da kann ich trotzdem eine innere Zufriedenheit. Ich kann auch vielleicht ein krankes Familienmitglied haben und wirklich durch Pflege oder durch irgendetwas auch sehr da in Mitleidenschaft gezogen werden. Ich kann aber trotzdem eine innere Zufriedenheit spüren.
Ja, und das Leben einfach auch annehmen. Und ich glaube halt, also abgesehen von der Selbstwirksamkeit, glaube ich halt, dass du vom Leben durchaus, also wenn ich mein Leben angucke, wenn ich die Leben um mich rum angucke, und ich habe jetzt wirklich überlegt, während du erzählt hast, also in meiner Welt, in der kleinen und in der größeren, gibt es nicht einen einzigen Menschen, wo nicht auch von außen Dinge ins Leben getreten sind, ob das Krankheit war, Unfall war oder ob das Kinder waren, die nicht ganz so waren, wie man vielleicht gehofft hat, dass sie mal sind, oder ob das Tiere waren. Also eine gewisse Flexibilität und eine gewisse, Achtung, Leidensfähigkeit wird von jedem Menschen, den ich kenne, gefordert. Und wenn man sich dann so total dagegen sträubt, von wegen, aber ich wollte doch, aber ich will doch, dann wird es schmerzhaft.
Genau. Und ich finde, Glück ist für mich, wenn man genau das schafft. Wenn man genau zumindest punktuell schafft, den Blick aufs Wesentliche zu lenken. Das ist für mich Glück.
Ja, aber was ist das
Glück,
Wesentliche?
Würde ich,
was ist für dich das Wesentliche?
Das Wesentliche ist für mich, dass ich es schaffe, in mir eine Ruhe zu finden und die Dinge anzunehmen. Mhm. Das ist für mich das Wesentliche.
Ja, ja.
Das hat für mich mit Äußerlichkeiten null zu tun. Mhm. weder damit, was meine Kinder machen, was sie studieren oder auch nicht oder lernen oder hin und her, sondern findet für mich auf einer anderen Ebene statt. Das Wesentliche ist für mich mein innerer Zustand, dass ich es schaffe, wirklich im Hier und Jetzt die Dinge zu genießen. Egal, was sich jetzt gerade zeigt oder egal, wie stressig es um mich herum ist. Das ist auch das, wenn ich auf meine Vergangenheit gucke. Jetzt bin ich ja auch Mitte 50 und ein paar Jahre hat man ja schon auf dem Buckel. Wenn ich Dinge in meiner Vergangenheit betrachte oder sage, was hast du vermisst oder hättest du dir gewünscht, dass anders ist? Mhm. Niemals wäre es so, dass ich sage, oh ja, ich hätte damals gerne ein tolles Haus gehabt oder dies oder jenes oder das, sondern es ist immer, ich habe Momente verpasst, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Meine Gedanken haben mich irgendwo hingezogen, wo ich so unzufrieden war, obwohl der Moment, der war fantastisch. Der Moment, der war super. Den konnte ich aber überhaupt nicht sehen, weil ich mit allen anderen Dingen beschäftigt war und dann Dinge vielleicht auch entschieden habe, die diese Momente noch viel trauriger gemacht haben. Ja. Aber einfach nur da sitzen, seine Kinder beobachten und sich zu denken, naja, ob jetzt die dritte Schaufel Sand noch schmeckt, ich weiß jetzt ja nicht. Ne? So. Und diesen Tag einfach eine innere Glückseligkeit dann auch fühlen zu können.
Das ist für mich schön. Glück. Der Tag braucht eine innere Glückseligkeit. Ja, das glaube ich auch.
Egal, was ist und wie es ist. Und ich weiß, und ich meine, wir kennen uns jetzt beide sehr gut, meine Tage sind jetzt wirklich nicht immer mit nur Glückseligkeit ausgefüllt im Äußeren.
Ach was.
Also es gibt so viele Dinge, die im Außen sind, wo man denkt so, oh je, okay, und das auch noch. Und für mich ist also Glück und Zufriedenheit wirklich da nehmen, das anzunehmen und anzunehmen, Annahme. Und ich bin da sicherlich auch noch meilenweit von weg, aber alleine dieses Kosten von, wie gut es tut, Dinge anzunehmen, das ist schon total schön.
Das gefällt mir gut, was du sagst. Es sind eigentlich schon scheinende Momente dabei, jede Menge sogar.
Ja, total. Ich habe mir schon einen aufgeschrieben, den du eben gesagt hast.
Ich glaub,
also ich wäre bereit
für scheinende Momente. Ja, ich auch gleich. Während du jetzt geredet hast, habe ich mir noch gedacht, was ich ganz wichtig finde, was mir manchmal ein bisschen fehlt, ist dieses Bewusstsein auch. Ich habe heute so ein ich habe keine morbiden Gedanken, aber ich denk einfach an diese Unwiederbringlichkeit von den Momenten. Ich möchte, dass Menschen mehr die Möglichkeit haben, du sagst es immer so schön, dieses im Hier und Jetzt zu sein. Und den Tag, jeder Tag hat seine eigene Plage, steht, glaube ich, in der Bibel. Oder Sorge, ich weiß es gar nicht ganz so. Bibelfest bin ich dann doch nicht. Und dieses, es ist jetzt, wie es ist, und es ist gut, wie es ist, und es wird eine Lösung geben, und wir werden einen Weg finden, und diese ganzen Themen. Und ich glaube, wir dürfen mal wieder mehr drauf schauen, was macht mir auch Freude, so wirklich tiefe innere Freude. Und da glaube ich, wenn wir nochmal den Bogen zu den Kindern spannen, du hast gerade gesagt, wenn du ein Kind beobachtest, ob die dritte Schaufel Sand wohl noch schmeckt, dann denke ich mir, wer beobachtet denn liebevoll die Kinder, die auf diesem Kunstrasen sitzen? Und zwar ohne den Gedanken im Hinterkopf, oh, wir müssen gleich reingehen, es kommt gleich der Mittagessenswagen oder die kriegen wahrscheinlich frisch Bio gekocht, wo nicht die ganze Zeit schon diese Pläne im Kopf sind und auch dieses dauerschlechte Gewissen, weil die wirklich guten Fachkräfte, die leiden ja am allermeisten, weil die sich die ganze Zeit selber kaputt machen, von wegen, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, ich werde nicht jedem Kind gerecht. Und ich würde so gern denen mal was mitgeben. Ich versuche es immer wieder, von wegen, aber da komme ich auch an meine Grenzen, wo ich sage, ja, es stimmt, du wirst dem, was du willst. Es schneit. Bei uns schneit's.
Oh nein.
Es fängt gerade schneien an.
Hier schneit die Sonne. Hier scheint die Sonne in vollen Zügen.
Bring die Moonboots mit, zieh einen Schal an, es schneit.
Ich werde auf jeden Fall einen dicken Mantel anziehen.
Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Ich mag's.
Dieser schöne Moment, den du gerade, der ist jäh durch das Schneien.
Nein, ich freue mich. Ich habe von Freude gerade geredet. Ich mag auch Schnee im März.
Ja, Schnee im März ist toll. Ich habe gerade, als du erzählt hast, ne, habe ich mich so ganz gefühlsmäßig, habe ich mich in ein ganz kleines Ich von mir versetzt, versucht zu versetzen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ein kleiner Mensch und ich sitze, ich habe so einen Moment vor mir, wie ich in Kroatien sitze und ich sitze am Strand und prödel da vor mich hin. Ich bin ja im Sommer ein Jahr alt geworden und konnte da gut rumsitzen und halt im Sand spielen. Es gibt da so ein schönes Foto von mir. Und meine Eltern, die sitzen davor und ich sehe, wie sie mich einfach nur angucken.
Ja.
Und ich spüre auf diesem Foto diese Liebe dieser beiden Menschen mir gegenüber. Ja. Ich spüre es, wenn ich das sehe. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin dieser kleine Mensch und ich sitze dort und Menschen gucken mich an und sie sind einfach nur voller Liebe. Ja. Und diese Liebe, die ist wie ein, also dann kann man sich vorstellen, es ist wie so ein Gardena-Stecksystem im Garten, weißt du, dieses Schlauchsystem. Da bin ich mit angedockt. Also ich habe so ein Schlauchsystem im Rücken und meine Eltern. Und da fließt einfach nur pure, ist das ein tolles Wesen. In mich hinein. Das ist etwas, was ich annehme. Ich nehme das an, wenn ich diese Freude der Menschen sehe, die mich begleiten. Und das nimmt ja jedes Kind an. Es ist ein Unterschied, ob ein kleiner Mensch morgens irgendwo hingebracht wird und in die Arme eines Menschen geht, in dem es bitzelt und sagt, oh mein Gott, wie schön ist das, dass ich dich jetzt habe. Ungefähr so, wie wenn du dein kleines Mädchen siehst oder ich meinen kleinen Jungen sehe, da bitzelt es ja in jeder Pore von uns. Und dieses Gefühl kommt doch beim Kind an. Oder ob jemand sagt, oh Gott, er, sie kommt schon wieder.
Ja,
da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf.
Mir wird gerade ganz komisch.
Spürst du alleine?
Oh, wenn du das so sagst, ich werde schon verrückt.
Wenn man das so sagt, da spürt man es doch schon. Aber das spürt ja dieses Kind auch so. Und dieses Kind setzt das ja nicht in irgendeinen Kontext von wegen, ach ja gut, die hatte jetzt einen schlechten Tag, ich bin jetzt hier, alles ist gut. Nein, das Kind bildet sein eigenes Gefühl über sich selber an solchen Momenten.
Oh, das tut mir so weh, wenn du das sagst. Ich fühle es gerade richtig und ich denke gerade an Kinder, die genau das Gegenteil erleben, weil sie anstrengender sind, wo dann so der Blick kommt, oh nein, jetzt ist der wieder.
Aber selbst die Kinder, die es nicht sind und die Fachkräfte, die wollen und spüren, sie können nicht.
Ja.
Die können auch nicht voller Entzücken bitzelnd vor den Kindern sitzen. Ich weiß, wie es ist, wenn das Kind kommt und die Haustür geht zu und die Eltern sind weg. Du bist in einer ganz anderen Realität. Und dann passiert etwas Neues. Und ich einfach nur auch an Eltern mitzugeben, dieser Tank, dieses Gefühls, ich bin wichtig. Ich bin der Nabel der Welt. Ich bin das wichtigste Geschöpf auf dieser Erde. Das gehört in dieses Alter.
In dieses Alter, genau. Ganz wichtig jetzt in dieses Alter.
Ganz wichtig in dieses Alter. Irgendwann ist der Korridor zu. Dann kann man mal den Kind, aber dann ist das satt.
Ja, genau.
Und dann kann man
ganz
mal sagen, ich weiß, du bist der Nabel der Welt. Aber der Schokoriegel jetzt hier im Kaufhaus kriegst du trotzdem nicht.
Ja.
Und dann müssen Eltern lernen, nicht Eltern, Kinder müssen lernen, mit ihrem Frust umzugehen.
Ja, genau.
Aber auch das können sie nur in Begleitung.
Ja,
es muss jemand für sie diesen Frust übernehmen und ihnen zeigen, wie ich damit umgehe. Indem ich sage, hey, du hältst jetzt deine Klappe und setzt dich da mal auf einen stillen Stuhl, lernt dein Kind das nicht. Und mein scheinender Moment heute ist, das ist nochmal, was du eben sagtest, das Leben annehmen. Das ist mein scheinender Moment. Egal wie es ist, ich nehme es an.
Und mein scheinender Moment ist der liebende Blick, den Kinder brauchen und den sie hoffentlich bekommen, weil das gibt ihnen die Kraft für ein ganzes Leben.
Ja.
Ach ja, ich freue mich auf dich. Du kommst nachher. Ein paar Stunden bist du schon da.
Ich mache mich gleich auf den Weg.
Ja. Ich gehe noch Blumen kaufen und zum Tierarzt.
Dich. Ja, ich hoffe, dass alles gut ist beim Tier. Jetzt nichts Schlimmes.
Nein, ich glaube nicht.
Alles gut. Ja. Okay. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia. Shine on.